Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Ich bin der Andreas und bei mir ist die Lara. Hallo.
Hallo.
Wir reden heute mal wieder über ein Videospiel, über ein brandaktuelles Videospiel, das irgendwann letztes Jahr erschienen ist. Mhm. Und zwar über das Spiel Banishers, Ghosts of Eden von Don't Not, die ja bekannt wurden durch die Life of Strange-Serie und noch durch ein paar andere Spiele, die sich ja besonders durch ihren ungewöhnlichen Umgang mit dem Medium Videospiel beziehungsweise auch mit der Story von anderen Spielen abgesetzt haben. Banishers ist ein bisschen untergegangen und wir können das nicht so ganz verstehen, machen uns unsere Gedanken darüber, erzählen natürlich auch, was in dem Spiel passiert, werden aber versuchen, das Ganze möglichst ohne Spoiler zu machen. Erst ganz am Ende werden wir es kurz erwähnen und dann werden wir auch kurz über die Enden reden, die das Spiel hat. Bevor wir jetzt so richtig in die Diskussion einsteigen, wie immer, eine kurze prägnante Zusammenfassung des Inhalts von Lara.
Aber zuvor muss ich dich korrigieren, das heißt Life is Strange, nicht Life of Strange.
Habe ich oft gesagt?
Life ja. Of Strange? Egal. Oh. Wir befinden uns im Jahre 1695 und die beiden Banishers oder VerbannerInnen und Eheleute Antea Duarte und Red McWraith, die reisen nach Neuengland, das frisch kolonialisiert wird. Denn dort hat ihr Freund Charles Davenport oder Davenport, der dort als lokaler Priester in dieser kleinen SiedlerInnenstadt, in dem Kleinstädtchen, das sich gerade im Aufbau befindet, sie um Hilfe gebeten. Denn anscheinend gibt es da ein übernatürliches Böses, was er alleine nicht bekämpfen kann mit seinem Glauben. Deswegen hat er die beiden Banishers gerufen, die genau das machen, denn sie verbannen böse Geister und verschiedene Arten davon. Also es gibt ja auch noch sowas wie Nachtmare und irgendwelche anderen Wesen des übernatürlichen Bösen. Und sie versuchen, dorthin zu reisen, um ihn zu treffen und zu helfen. Und als sie dort ankommen, müssen sie feststellen, er ist vor kurzem verstorben, weil er es wohl doch alleine probiert hat und dem Bösen nicht gewachsen war. Also versuchen sie sich ein bisschen in der Kleinstadt, die total von Angst geprägt ist und jeder bezichtigt jeden so ein bisschen der Schuld, warum dieser Fluch des Nachtmars über die Stadt gekommen ist, versuchen sie sich ein bisschen ein Bild zu verschaffen und dann konfrontieren sie direkt den Nachtmar im Gemeindehaus und das geht völlig nach hinten los, denn Antea wird dabei getötet von dem Nachtmar und nur Red kann sich gerade noch so retten. Fällt ins Meer und überlebt nur deswegen, weil eine junge Person namens Seeker oder Sucher ihn aus den Fluten gezogen hat und ein paar kryptische Hinweise gibt, warum und was und wie und wo. Und kaum ist er wieder halbwegs bei Sinnen, hört er aber Antheas Stimme. Und am Anfang denkt er, das ist irgendwas mit Trauer und weil er so unter Schock steht. Und dann stellt sich aber heraus, Antea ist zwar tot, aber ihr Geist ist noch da. Und jetzt befindet er sich in einer großen Zwickmühle, denn eigentlich ist er als Banisher verpflichtet, Geister in das Leben nach dem Tode zu helfen. Und zwar entweder auf positive Art und Weise, das ist dann der sogenannte Aufstieg, oder eben durch Verbannung. Dann lösen sich die Geister auf und entweder verschwinden im sogenannten Nichts oder Schlimmeres. Und man muss dann relativ bald mit Antea ein Gespräch führen und sich entscheiden, was man mit ihr machen möchte. Möchte man sie versuchen zurückzubringen oder möchte man versuchen, ihr zum Aufstieg in das Nachleben zu verhelfen? Wir reden dann gleich nochmal, wenn wir über die Mechaniken und Spielanteile reden, was das genau bedeutet. Aber das ist so dann ungefähr die Ausgangssituation und natürlich funktioniert das am Ende beides nur, indem man sich irgendwann wieder dem Nachtmar stellt, denn der Nachtmar hat ja noch den Körper von Antea im Haupthaus, im Gemeindehaus und ohne den Körper kann der Geist nirgendwo hin, weder wiederbelebt werden, noch aufsteigen und dementsprechend muss Red McWraith irgendwie herausfinden, wie sie sich zusammen gegen den Nachtmar stellen und ein letzter Satz dazu noch, Antea entwickelt natürlich im Laufe der Geschichte ihre Geisterkräfte weiter und auch Red findet Gegenstände und andere Möglichkeiten, um sich ein bisschen besser aufzurüsten, sodass sie am Ende natürlich mit mehr Power dem Nachtmahr gegenüberstehen können als vorher. Hm. Das ist so grob die Story, würde ich sagen.
Hm. Jetzt steht hier Action Role-Playing Game. Das ist jetzt was anderes als Life is Strange und auch so der Großteil der Spiele, die Dontnod rausgebracht haben, beziehungsweise es gab noch Vampyr. Aber ansonsten, wie schlägt sich denn Dontnod auf dem ungewohnten Terrain, sag ich mal? Wie funktionieren die Spielmechaniken? Was sind das überhaupt für Spielmechaniken? Wie können die sich von anderen Spielen vielleicht absetzen?
Also ich habe das Gefühl, dass Dontnod alle paar Jahre versucht, sich so ein bisschen selber auszuprobieren und nicht nur eben auf dieses Walking Sim Narrative Adventure festzufahren. Das finde ich sehr löblich, dass die könnten auch einfach immer nur Life is Strange Spiele oder ähnliches wie Tell Me Why machen und damit wahrscheinlich immer genügend Kohle verdienen. Aber ich glaube, die haben halt einfach Bock drauf, auch Action Adventure zu machen. Oder Action-RPGs. Deswegen haben sie sowas wie Remember Me gemacht, deswegen haben sie sowas wie Vampire gemacht oder Vampir. Und man merkt diesen Spielen halt immer, oder den bisherigen Spielen hat man das angemerkt, dass es nicht deren Heimspiel ist. Die haben immer super viele Ideen gehabt und oft hat es an manchen Mechaniken dann gehapert. Bei Vampir war es am Anfang zum Beispiel so, dass der Kampf nicht so richtig ausgeglichen war und das war teilweise viel zu schwer. Dann haben sie es gepatcht, dann war es vielleicht wieder ein bisschen zu einfach. Bei Remember Me hatten sie eine ganz eigene Kampfmechanik mit so Kombos, die man sich selber zusammenstellen konnte und die man im Laufe des Spiels neu gelernt hat. Das hat nicht so richtig funktioniert für viele, weil Leute dann einfach eine Kombo genommen haben und die bis zum Ende durchgezogen haben. Und dann hattest du noch so, weil deswegen auch der Titel Remember Me, so Passagen, wo du die eigene Erinnerung oder die Erinnerung anderer wieder zusammensetzen musstest. Das haben sie viel zu wenig genutzt. Hier ist es jetzt eher so, es ist so sehr stark an den letzten God of Wars orientiert. Es ist ein Action-Adventure mit sehr wenig Roleplay-Elementen. Also es ist auch natürlich hat es mich auch so ein bisschen an Witcher 3 zum Beispiel erinnert, so von den Mechaniken, aber deutlich kleiner und runtergedampfter. Und die Welt ist zwar offen, aber nicht so offen wie jetzt bei Witcher, sondern eher so offen, wie es bei God of War jetzt ist, wo man zwischen den verschiedenen Bereichen hin und her reist und in den Bereichen sich komplett frei bewegen kann. Also es sind keine klassischen Levels, sondern Open Maps. Und man kann auch immer überall wieder hin und zurück. Meistens, manche Sachen muss man natürlich erst später freischalten. So ist es ja bei God of War auch. Da findest du dann entweder eine Fähigkeit oder ein Werkzeug, was dir erst hilft, überhaupt irgendwo hinzukommen. Und so ist es hier auch. Du startest erstmal mit einem Säbel und einer Fackel und damit machst du erstmal Geister platt im Kampf. Und wenn du die Geister, die in deinem Areal sind, alle platt gemacht hast, dann steckst du die Waffen wieder weg und du kannst wieder normal dich bewegen. Der Twist ist halt, dass du jetzt mit Antea noch eine Geisterform hast, die du fliegend on the fly wechseln kannst. Du kannst zwischen Red und Antea quasi wechseln. Und Antea hat halt andere Fähigkeiten, die teilweise viel, viel stärker sind, vor allem gegen bestimmte Gegner stärker sind und die sich aber auch verbrauchen. Also ihre Geisterkraft verbraucht sich mit der Zeit und je öfter sie getroffen wird, desto schneller verbraucht sie und dann muss wieder Red ran sie muss sich dann erst wiederholen und es gibt halt auch da Kombo-Möglichkeiten. Also man kann das später, das ist ja dann der Roleplay Aspekt. Du hast dann so Skill-Trees für verschiedene Fähigkeiten, die du dann mit zwei verschiedenen Arten von Ressourcen belegen und aufbauen kannst. Und je nachdem, was du für Skill-Trees freischaltest, hast du verschiedene Boni. Manche sind nur Boni, manche sind super krasse Boni, haben aber auch einen Malus dabei. Und dann kannst du halt so ein bisschen auch deinen eigenen Spielstil damit festlegen. Bist du eher Nahkämpfer, bist du eher Fernkämpferin? Und dieses Wechseln bringt dann auch zum Beispiel Boni. Wenn du einen perfekten Block machst oder einen perfekten Wechsel, gibt es nochmal einen Bonus. Im Laufe des Spiels kriegt dann Rory zum Beispiel noch eine Muskete, die dann auch wieder neue Mechaniken und neue Rätsel auch. Man muss zwischendurch auch so kleinere Rätsel, ähnlich wie bei eben God of War, dass du zum Beispiel so zeitgesteuert gewisse Punkte treffen muss, damit sich was öffnet, das erkennen wir ja auch. Oder wenn er mit der Axt irgendwo hinhauen muss, dann freest irgendwas und dann kann man schnell woanders lang. Das ist hier jetzt eben auch so, man schießt irgendwo drauf oder man mit Antea nutzt man irgendeinen Geisterangriff und dann sieht man erst was und dann muss Red ran und dann irgendwas kaputt machen. Und bei vielen Momenten gibt es dann so Bosskämpfe oder kleine Bosskämpfe und dann Endbosskämpfe, die dann auch einen Bereich dann so ein bisschen säubern von dem Fluch. Das ist so grob der Kampf und der Action-Part und alles andere sind dann tatsächlich so eher die Adventure-Parts, wo man viel mit Leuten redet, die geben einem teilweise Quests, die geben einem Hinweise, wo man Schätze finden kann und man muss halt diese Side-Quests bis zum gewissen Grad in den einzelnen Gebieten erledigen, bis man zu dem Endboss erst hin kann. Weil das ist so ein bisschen detektivmäßig, weil man hat dann neue Ghost Cases, man findet zum Beispiel eine Person, deren Mann ist vor kurzem gestorben und es stellt sich dann heraus, der Geist ist noch da und man muss rausfinden, warum ist der Geist noch da und was steckt hinter dem Tod ganz oft und wer ist schuld und wie kann man dem helfen und am Ende muss man sich dann entscheiden, hilft man dem Geist aufzusteigen, verbannt man ihn? Oder zieht man der Hinterbliebenen die Lebenskraft ab, sodass die auch stirbt? Und das hat dann wieder mit diesem Eid zu tun, den ich gesagt habe. Also man muss am Anfang diesen Eid schwören, entweder Aufstieg oder Wiederbeleben. Und wenn man halt wiederbeleben will, muss man lebenden Menschen die Lebenskraft absaugen. Man muss sie also töten.
Und das moralische Dilemma.
Das ist das moralische Dilemma. Und man hat einmal im Spiel die Möglichkeit, sich nochmal umzuentscheiden. Und je nachdem, wie man sich entscheidet und wie man spielt, gibt es bis zu 5 verschiedene Enden.
Also, was ich ja ganz cool fand an dem Spiel, war dieser Genre-Mix. Einerseits dieses Kampfsystem, wo ich es auch ganz originell fand, dass du so on the fly wirklich wechseln konntest zwischen deiner Geistform, Antea und Red, der dann teilweise auch mit dem Gewehr geschossen hat und so, und diesem Detektivspiel. Das ist so ein bisschen, also wer die Sherlock Holmes-Spiele von Frogware kennt, der kann sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, was das war. Und natürlich die Story, was da war. Und mir ist auch aufgefallen, nichts, wenn du jetzt da von diesen Entscheidungen da redest, da ist eigentlich nichts irgendwie eindeutig gewesen. Also da war nie so ein Fall, wo ich gedacht habe, die hat es jetzt oder der hat es jetzt verdient, aber jetzt geopfert zu werden. Oder die hat es verdient jetzt, dass sie begnadigt quasi wird. Das finde ich, zieht sich durch das ganze Spiel. Aber so, nur mal frage dich, wie hat denn für dich dieser Mix so funktioniert, so im Ganzen, im Gesamtpaket? War das ein Spiel, wo du sagen würdest, oh, das spiele ich nochmal, sag ich mal? Oder war das eher so, ja, okay, nett, haben sie ja alles nett versucht und so, aber so ganz hat es noch nicht Klick gemacht?
Ich fand es großartig. Ich fand es richtig, richtig stark und ich bin so traurig, dass das Spiel so ein bisschen unter dem Radar von vielen Leuten gelaufen ist, weil für mich hat es genau alles richtig gemacht. Ich mag das, wenn so ein Adventure und ein Action-Adventure sich auch Zeit nimmt für Geschichten und Stories und da ist wirklich fast bei jeder Figur merkt man, die haben sich richtig, richtig viel Gedanken gemacht. Also man hat ja bei zum Beispiel Witcher 3 hat man ja oft so ein, zwei Sidequests richtig über den Himmel gelobt. Da gab es irgendwie so eine Nebenquest, die immer alle erzählen von irgendeinem Herzog, glaube ich.
Mit dem Baby oder
was? Ja, irgendwas mit Blutherzog oder sowas. Und ich finde halt, hier hat man gemerkt, okay, die haben sich halt wirklich Gedanken gemacht, dass es eben nicht oberflächlich ist. Und wirklich, wirklich das mit den Figuren, diese Ambivalenz, das fand ich, das war auch wirklich oft so, dass ich überrascht worden bin. Weil ich dachte so dann nach 2, 3 von diesen Fällen, ah, jetzt habe ich es verstanden. Es ist immer anders, als man denkt. Und es ist immer alles komplizierter und am Ende ist es doch eher so oder so. Und es ist dann doch nicht so. Manchmal ist es zum Beispiel gar nicht anders, als ich dachte. Aber es reagieren die Leute dann vielleicht anders, als man dann wiederum denkt. Oder es ist anders, als ich dachte, aber es läuft nicht in die Richtung, in die es sonst so laufen würde. Es ist nicht sehr stereotyp alles. Und Leute, die vielleicht auf den ersten Blick zum Beispiel zweifelhaft wirken, sind dann am Ende herzensgut. So. Also es ist, das hat für mich super funktioniert. Es gab ein paar Leute, die fanden den Kampf zum Beispiel viel zu eintönig oder zu steif oder das gab keinen guten Flow. Kann ich alles überhaupt nicht nachvollziehen. Ich hatte richtig viel Spaß mit den Kämpfen und deswegen für mich hat der Mix komplett super gut funktioniert. Deutlich besser übrigens. Mich hat das Spiel deutlich mehr abgeholt als die letzten zwei God of War.
Ja, es war auch alles sehr konzentriert, weil im Grunde genommen, egal, dieses ganze Hexen-Fantasy Primborium mal zur Seite, ist ein Psychothriller im Grunde genommen. Ja? Also es geht hier um Traumata, es geht hier um Trauer, es geht um Schuld, es geht um Sühne und so. Und das findet sich halt, also das war halt, wir machen nicht zu viel, ja, sondern wir konzentrieren uns auf eine Spielwelt, die wir als Entwickler und Entwicklerin beherrschen können. Mhm. Ja, die irgendwie nicht ausufert, weil das hast du ja gerade, also beste Beispiel, es sind immer die Assassin's Creed Spiele, da sind Nebenquests dabei, die sind uninteressant, wäre noch zu hochgegriffen. Und hier hast du wirklich das Gefühl, in jeder Geschichte, in jedem Fall, den sie haben, steckt was drin. Das Problem, das dabei ist, es ist zu konzentriert. Mhm. Also das ist das, was ich so vielleicht so ein bisschen kritisieren möchte. Also ich kann auch nicht nachvollziehen, dass da keinen Flow gab bei den Kämpfen oder so. Ich glaube, das ist gerade so eine Stärke von den Kämpfen. Ich meine, du musst halt schon so ein bisschen sich an den Spielstil anpassen. Ja? Also ich meine, du hast ja auch bei God of War, kannst du ja auch wechseln. Das sind ja auch unterschiedlich, mit welcher Waffe du jetzt kämpfst und so. Aber ein Flow kommt da auf jeden Fall zustande. Bloß wo bei mir das Problem war, mir hat nachher so ein bisschen die Abwechslung gefehlt. Mhm. Also das Spiel ist ja, glaube ich, so schon so 13, 14 Stunden. Ja, also das ist schon ordentlich und ich glaube, dem Spiel hätte es gut getan, wenn es unter den 10 Stunden geblieben wäre. Wenn es sich nicht, weil ich hatte dann das Gefühl, es wurde da ein bisschen gestreckt, auch wenn die einzelnen Geschichten, die ich da hatte, ja, die waren gut, bloß das Spielerische hat sich immer wiederholt. Ja? Mhm. Das können dann so große Spiele wie God of War, wenn man, oder Assassin's Creed, die kaschieren das ein bisschen, indem du viele Ortschaften hast, noch einfach ein bisschen mehr von der Technik besser, obwohl das ist jetzt von der Technik nicht schlecht. Also das ist keine Pixelgrafik oder sowas, das ist schon PS5-Niveau, das Ganze. Aber mir hat da persönlich ein bisschen die Abwechslung gefehlt und ich glaube, es hätte mir eher gefallen, wenn das Spiel wirklich auch ein Stück kürzer gewesen wäre. Dann hätte ich es noch mehr genießen können, weil die ganzen Sachen, die du positiv hervorhebst, also da kann ich alles zustimmen. Ja? Mhm. Es war mir am Ende aber ein bisschen zu lang.
Okay. Also offiziell steht hier, dass es um die 20 Stunden braucht, wenn man nur die Main Story gespielt hat. Ich habe fast das Doppelte gespielt, weil ich jede Sidequest gemacht habe. Und man kann nach jeder Sidequest auch nochmal später zurückkehren. Und dann gibt es doch mal so kleine, das sind dann keine richtigen Quests mehr, sondern eher so Auflösungen oder so Boni, die man noch machen kann, wenn man den Leuten dann irgendwie zum Beispiel hilft. Das funktioniert aber nur, wenn man jemanden zum Beispiel am Leben gelassen hat. Dadurch weiß ich halt nicht, wie lange man braucht, wenn man einfach so durchgeht. Hier steht 20 Stunden. Für mich waren die 40 Stunden aber überhaupt nicht langweilig. Aber ich verstehe das. Ich war halt voll drin in der Welt. Ich wollte auch einfach mehr wissen von der Welt. Ich wollte jede Figur kennenlernen. Ich wollte wissen, wem was passiert ist und warum. Und wollte halt auch mehr über die Main Story erfahren. Und das finde ich halt auch interessant, weil fast jede Nebenquest hat mit der Main Story zu tun. Also du erfährst bei jeder Nebenquest ein Stückchen mehr Hintergrund über die Gründe, warum es den Nachtmar gibt.
Ja, es passt ja auch, weil du hast ja ein relativ kleines Gebiet.
Ja.
Es ist ja auch logisch, es ist ja auch nicht so, da wohnen ja keine Millionen Einwohner.
Ja.
Und so, und da ist das sehr schlüssig. Das ist von der Spielwelt her eine sehr runde Sache.
Ja, ich fand es halt auch abwechslungsreich genug, weil du hast dann, ein kleines Städtchen, dann hast du so ein Fort, so ein klassisches altes Fort, wo aus Holzpfeilern, dann gibt es eine Mine. Dann gibt es halt noch so ein Sumpfgebiet. Also ich fand das schon, und dann gibt es noch so ein Waldgebiet. Ich fand das schon abwechslungsreich genug. Und gerade am Anfang, wenn man im Waldgebiet ist, und das Sounddesign war auch richtig gut, weil das hat überall immer geknackt und geraschelt. Und kam mal so ein paar Geister. Und gerade am Anfang, wenn du noch nicht so einschätzen kannst, was wann wie wo passiert und was so für Hinweise es auch gibt, wenn irgendwann weiß man, okay, wenn das so ein ganz bestimmtes ist, dann ist irgendwo so ein Geist, und wenn das halt so ein Gekreische ist, ist es eher das, und wenn man, dann gibt es noch so gefangene kleine Wisps, wenn man die befreit, bevor man die befreit, hört man wie so ein Windspiel. Also das Sounddesign ist auch echt gut gemacht, finde ich. Also für mich war es nicht langweilig, aber ich verstehe, dass es vielleicht andere Leute, die sich auch nicht so eingelassen haben oder die vielleicht auch nicht so gecatcht worden sind von der Story, dass es für die dann vielleicht auch ein bisschen zäher wirkt. Also ich verstehe auch deinen Kritikpunkt. Für mich ist es halt nicht zutreffend gewesen. Ich finde halt, es hängt halt bei so stark narrativ getriebenen Action, RPG, Adventure, was auch immer, auch stark davon ab, wie man sich mit den Hauptfiguren und deren Geschichte identifizieren kann. Zum Beispiel, für mich hat halt God of War so gut wie nicht funktioniert, weil es halt immer dieses Vater-Sohn-Ding ist, was für mich einfach nicht interessant ist. Das macht aber für viele Gamer halt vielleicht mehr Anknüpfungspunkte, weil sie selber mittlerweile Väter sind oder sich das wünschen oder vielleicht einfach relaten können, was weiß ich, oder das spannender finden, als jetzt zum Beispiel dieses Ehepaar. Vielleicht ist das eben für viele gar nicht so interessant, aber ich finde halt, das Thema ist viel allgemeingültiger, weil es eben um Verlust geht von den beiden und dann halt ganz viel eben um Schuld, Unschuld, Vergebung, Rache und all diese Dinge. Und ich finde, das sind halt so alles umspannende Themen, dass es eigentlich für jeden interessant sein sollte. Und noch ein Punkt, ich finde halt, es erinnert mich total an Twin Peaks. Die Serie, die Originalserie, wenn ihr euch erinnert, wenn ihr es vielleicht gesehen habt, da ging es ja auch darum, dass ein FBI-Agent in ein kleines Städtchen gerufen wird, weil es da einen Mordfall gab, und er muss den aufklären, und dann passieren so ein paar übernatürliche Dinge auch hier und da, und es stellt sich halt raus, dass bei dieser, ohne jetzt zu viel Twin Peaks zu spoilern, dieses Dörfchen Stadt, ist halt alles nicht so schön, wie es vielleicht, und so lauschig und heimelig, wie es auf den ersten Blick ist, und alle haben da Dreck am Stecken, die dort wohnen. Und so ist es hier halt auch ein bisschen. Und hier ist es halt noch ein bisschen krasser und überspitzter, weil hier der Kern des Mordfalls, sag ich mal, oder des Falls, den die aufklären müssen, ist halt noch stärker, was die Gemeinschaft an Schuld hat, ohne jetzt hier zu spoilern, als es in Twin Peaks der Fall ist.
Ja, wir hatten ja vorhin schon gesprochen, dass nichts hier eindeutig ist im Spiel. Das ist ja auch eher ungewöhnlich, wenn man so an Videospiele, also an die breite Masse von Videospielen denkt. Da wird ja alles sehr eindeutig aufgelöst. Wie jetzt ist Don't Nod ja dafür bekannt, dass sie nie so die schnellen und die leichten Antworten sucht und findet. Wie fandest du denn, ist das Spiel beziehungsweise ist Don't Nod mit so Themen wie Verlust, Schuld, Unschuld umgegangen?
Super gut, weil es eben durch die vielen Sidequests da die ganzen verschiedenen Aspekte davon beleuchtet. Also man hat den klassischen Fall zum Beispiel, das ist einer der ersten Fälle, die wir bearbeitet, da wurde jemand ermordet, weil jemand habgierig auf das Geld war. Und dann wird halt jemand beschuldigt, der von dem gesagt wird, der war das bestimmt, der wollte das Geld für sich haben. Und dann forscht man ein bisschen nach und findet Hinweise und befragt ein paar Leute, und es stellt sich dann raus, es war vielleicht doch jemand anders. Und am Ende konfrontiert man dann die Person und dann stellt sich halt raus, okay, der einfache Weg ist halt nicht der richtige. Und dann muss halt auch die fälschlich beschuldigte Person irgendwie damit umgehen, beziehungsweise die Person, die sie beschuldigt hat, muss dann halt auch eingestehen, dass sie vielleicht einen Fehler begangen hat. Oder man trifft auf ich glaube, es ist ein Fallensteller, also so ein Pelzjäger oder sowas, in so einer kleinen, abgelegenen, kaputten Hütte. Und der sagt, ja, sein Kollege ist verschwunden und man muss rausfinden, was mit dem passiert ist. Und man das ist
einer, finde ich immer noch einer der stärksten.
Ja. Vielleicht willst du sie erzählen dann. Ja, doch, mach doch.
Ja, also ich will ja jetzt nicht spoilern. Also sie finden den und dann stellt sich halt so langsam heraus, dass der Auftraggeber quasi daran beteiligt war, warum der verschwunden ist. Aber so eindeutig ist es dann auch wieder nicht, dass man dann klar sagen kann, hier haben wir einen Bösen, hier haben wir einen Mörder oder sowas. Und der hat noch einen anderen Twist, diese Story. Aber das will ich jetzt nicht zu viel erzählen, weil, also ich glaube, da würde ich wirklich jedem das Spiel so kaputt machen, wenn ich da jetzt so in diese Details reingehe, weil das ist wirklich so die Stärke, wenn du dir die Zeit nimmst, da dazu zu hören, ja, was die sagen, was die erzählen, dann bringt dir das Spiel auch mehr, als wenn du jetzt einfach sagst, oh, ich will jetzt einfach ein Action-Role-Playing-Game oder so ein Action-Rollenspiel halt spielen. Und das sind halt so Themen, die in dieser Konsequenz selten in Videospielen, also gerade in solchen Genres.
Ja,
ich rede jetzt nicht von so einer typischen Walking Sim, also Rock Remains of Edith Finch.
Oder Horrorspiele wie jetzt Silent Hill, wo diese Sachen mit Schuld und Sühne ja auch oft behandelt werden.
Aber
es ist halt kein klassisches Horror-Game. Auch wenn es bis manchmal daran, also es hat da schon ganz schön fiese Momente. Also gerade so die Boss-Fights, das sind auch keine schönen Sachen, die man da bekämpfen muss, aber es ist halt kein Horrorspiel.
Und also das ist halt dieses Spiel, entwickelt dann gerade in diesen Geschichten so einen eigenen Reiz und das ist halt in der Konsequenz, dass es halt nicht dieses Einfache gibt. Das ganze Spiel ist sehr, sehr melancholisch. Das ist jetzt kein Feel-Bad-Spiel so im Vergleich wie Banshees of Inisherin oder so, ja, also vergleichbar im Film, sondern es bietet ja auch am Ende durchaus, ich will jetzt nicht sagen Glücksmomente, aber du kriegst ein befriedigendes Ende. Aber die ganze Stimmung in diesem Spiel ist eher, es werden kaum Witze gemacht, es gibt keine, also du hast es jetzt mehr gespielt als ich, mir zum Beispiel sind keine Sidequests aufgefallen, die so eine humoristische Note hatten, weißt du, die irgendwie so ein paar Witze
reingebracht haben. Nee, gar nicht. Es gibt keinen klamaukigen Charakter, gibt keine Momente. Manchmal haben die Dialoge zwischen den beiden, die sich regelmäßig, wenn man sich ans Lagerfeuer sitzt, wo man nicht nur speichert, weil speichern kann man automatisch, und zwischendurch jederzeit, aber wo man am Lagerfeuer kann man zum Beispiel seinen Skilltree umwenden, sein Equipment aufwerten und so weiter, dann reden die auch miteinander. Und da gibt es manchmal so Momente, wo sie halt miteinander, so wie halt wahrscheinlich Ehepaare halt auch irgendwann miteinander mal so ein bisschen sich gegenseitig necken. So. Aber das hat halt auch immer trotzdem einen leichten melancholischen Unterton, weil sie halt beide wissen, sie ist tot. So. Und der Himmel ist immer grau oder schwarz und
es regnet
fast immer.
Ja.
Aber es ist halt trotzdem nicht so ganz viel bad dass, oder so horrormäßig oder so, dass man ein ganz schlechtes Magengefühl bekommt. Aber es ist halt, es hat natürlich schon immer diesen bedrückenden Grundton. Und auch diese Sidequests, je nachdem, wie man sich halt entscheidet, haben die auch positive Enden. So. Also es gibt eine Sidequest, auch da versuche ich so wenig wie möglich zu spoilern, da kommt man im Wald zu einer anderen Siedlung und da gibt es einen Schmied und eine Schmiedin. Mhm. Und da stellt sich die Frage, wieso kann er eigentlich nicht so gut schmieden, obwohl er der Schmied ist? Und dann muss man halt so ein bisschen, da gibt es dann auch wieder einen Todesfall. Und je nachdem, wie man sich halt am Ende entscheidet, kann man den beiden ihr persönliches Glück geben oder es ihnen wegnehmen. So. Mhm. Und andererseits, also man trifft auch auf viele aggressive Menschen, die einem sehr, sehr abweisend gegenüber, egal wie man, was man sagt und was man tut, man kann sich auch nicht mit allen gutstellen, so, egal wie man sich verhält und entscheidet, wird immer Leute geben, die dich nicht abkönnen, es gibt also auch Fälle, da geht es zum Beispiel einmal um eine Alkoholsucht und wie damit umgegangen wird und so, also es sind auch thematisch keine einfachen Themen so dabei, aber es gibt immer wieder mal die Möglichkeit, kleine Oasen der Hoffnung und der positiven Gefühle zu finden. Hängt halt wirklich immer davon ab, wie man spielt auch.
Ja, ist das vielleicht ein bisschen zu viel Melancholie? Wodurch bei dem Spiel, viele denken halt, wir werden ja noch darüber reden, warum das Spiel jetzt nicht so eingeschlagen hat. Ist das zu melancholisch?
Also ich persönlich finde nicht. Ich finde, dass man sich da treu geblieben ist, dass man das durchgezogen hat. Das ist eine Stärke des Spiels und keine Schwäche. Vielleicht schreckt das den einen oder die anderen ab, aber es gibt Dutzende Spiele, die genauso sind und es gibt noch viel mehr Spiele, die halt viel schlimmere Gefühle bei mir auslösen. Wir haben gerade ja schon Silent Hill angesprochen und so, das ist ja die ersten drei Spiele, da, das ist ja wirklich kein angenehmes Gefühl und trotzdem ist es mega erfolgreich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran liegt. Es kann sein, dass die Leute denken, wenn es ein Actionspiel ist, dann darf es nicht so schwermütig sein oder dann muss sich das irgendwann durch diese Power-Fantasy, die ja in diesen Action-Spielen immer drin steckt, auch irgendwann auslösen. Aber egal, wie stark man in dem Spiel wird, man kann sich eben dieser Melancholie auch nie wirklich entziehen, weil es halt diesen Grundkonflikt mit der toten Ehefrau gibt. So. Und selbst wenn man ihr verhelfen möchte, dass sie wieder zum Leben kommt, ist das halt durch die Entscheidungen, die man da treffen muss, keine schöne Sache.
Ja, die Entscheidungen, die man da treffen muss, da sprichst du was Wichtiges an, weil dieses Spiel hat mehrere Enden. Und ich würde jetzt in ganz kurzen Spoiler-Part reingehen, damit wir über diese Enden zumindest mal kurz reden können, weil die verdeutlichen nochmal die Konsequenz beziehungsweise dass Don't Not da einfach nicht uns so das simple Happy End, das simple böse Ende geben will, sondern da durchaus immer so Mittelwege findet. Wärst du damit einverstanden, dass wir jetzt in den Spoiler-Part gehen?
Ja, ich hatte halt gedacht, wir können auch vorher über die Gründe noch reden, dann.
Wir können auch das können wir auch machen. Wir können natürlich jetzt noch mal reden über die und dann ganz damit abschließen, dann machen wir es doch so. Ja. Das Spiel ist nicht besonders gut angekommen. Ich habe jetzt keine Zahlen da, aber also ich kann jetzt nur von wie Kritiker und der User-Score von der allmächtigen Metacritic-Seite ist, der liegt bei ziemlich genau bei beiden, bei 78 beziehungsweise bei 7,8 User-Score. Das ist so, das ist nicht schlecht, es gibt keine einzige schlechte Kritik. Es gibt zwar so Mixed Reviews, aber es gibt keine einzige schlechte auf allen drei Plattformen, PC, PS5 und Xbox. Das ist ja kein schlechter Start davon. Bloß das Spiel ist vollkommen ununtergegangen. Es ist ziemlich schnell aus der Presse verschwunden, wenn es überhaupt dort war. Wie kannst du dir das erklären? Man hat mit Don't Not ja jetzt nicht unbedingt einen kleinen Namen. Dieses Spiel, dem Spiel sieht man schon an, dass da ein bisschen Geld drin gesteckt hat. Also wir hatten ja kurz angesprochen, das Sounddesign ist toll, auch die Animationen, die Vertonung und alles, das ist alles, würde sagen, oberster Level. Das ist so oft vielleicht nicht ganz das Niveau von Hellblade, aber ich glaube, Hellblade hat ja, glaube ich, Double A haben die, glaube ich, erfunden, oder NDA, wie man es auch nennen will. Und trotzdem ist das Spiel untergegangen. Wie erklärst du dir das?
Also vor allem mein Haupterklärungsargument ist, dass zu wenig Marketing dafür betrieben wurde. Es kann halt nicht groß werden, wenn niemand das davon mitkriegt. Also Kritiken sind ja schön und gut, aber wer liest Kritiken heutzutage noch, ne? Also das ist ja das Problem. Ich glaube, da wurde zu wenig Werbung gemacht mit Postern und Trailern und Werbeclips auf YouTube und so weiter. Und es wurden wahrscheinlich auch zu wenig StreamerInnen damit bedient, um das Spiel irgendwie unter die Leute zu bringen. Weil an der Qualität kann es echt nicht liegen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Deswegen, das ist so, das ist die einzige richtige Erklärung, die ich habe. Wie gesagt, ich glaube, das ist so eines der größten Probleme, weil inhaltlich, also wenn man auch nochmal die User-Reviews anguckt, da gibt es dann schon 10%, die negativ sind, aber die da sind, die sind halt diese klassische Game-War-Bubble, die dann sowas kritisieren, wie, dass es woke as hell ist oder dass die Grafik scheiße ist auf PS3-Niveau.
Das ist vollkommener Blödsinn.
Ja, oder
vollkommener Blödsinn.
Dass es unspielbar ist, weil die Kamera zu nah an der Hauptfigur ist. 0 Punkte dafür geben. Also das ist totaler Quatsch alles. Aber das sind auch nur 10%. Also daran kann es eigentlich auch nicht liegen. Ich glaube wirklich, da haben zu wenig Leute mitgekriegt. Und anekdotische Evidenz in meiner GamerInnen-Bubble haben das auch fast kaum Leute irgendwie gespielt, weil sie nicht davon wussten. Also ich habe mit einer Freundin gesprochen, die ist zum Beispiel riesengroßer Horizon-Fan, also Horizon Zero Dawn und Forbidden West. Und dann habe ich gefragt, und spielst du dann auch Banishes? Und sie, was zum Teufel ist Banishes? Und die liebt auch Witcher zum Beispiel, hat Ewigkeiten Witcher gespielt, nochmal und nochmal und nochmal. Und der habe ich von dem Spiel erzählt und die freut sich jetzt ein Ast, dass sie ein neues Spiel hat, was genau in ihre Kerbe schlägt. Also ich kann mir das nur so erklären. Hast du noch eine andere oder glaubst du auch, dass das am Marketing?
Naja, ich glaube, die Werbung ist schon wichtig. Das ist halt leider so ein Phänomen, das mir generell so schon aufgefallen ist. Das ist ja von Focus Entertainment, Focus ist ja ein französischer Publisher, die hauen halt relativ viele Spiele raus, haben aber nicht das Geld für eine richtig gute Werbekampagne. Sie haben sie jetzt mit Space Marine 2, haben sie einen echten Hit gelandet, was aber einfach an Warhammer brauchst du nicht groß zu bewerben. Da reicht es einfach, wenn du sagst, wir machen so Oldschool Gemetzel und dann ist so eine gewisse Spielerbubble ist voll dabei. Aber den fehlt so ein bisschen so ein Titel auch wirklich zu werben. Das hat EA, Electronic Arts, hat früher das gemacht, dass die da einfach Spiele rausgeworfen haben und geguckt haben. Das war früher vielleicht auch noch erfolgversprechender, weil es früher, also vor 10, 20 Jahren, da gab es noch nicht so viele. Gab es schon viele Spiele, aber es gab nicht so viele Spiele. Mhm. Und mittlerweile musst du halt richtig aggressives Marketing betreiben, um aufzufallen. Oder die Spielidee ist so gut, so auf den ersten Blick so gut, ja, dass du dich von anderen abhebst. Also ich sag mal sowas wie Helldivers, oder Remnant, die ja aus dem Nichts erfolgreich wurden. Da ist es halt echt das Problem, wenn ich jetzt nur so Banishers, Ghosts of Eden, so kurz Action-Rollenspiel, okay, gibt's Millionen andere, Geister, das ist vom Plot, weißt du, von dem, was du da hast, ist das Spiel jetzt nicht so dieses High-Concept, was mich sofort oder was eine große Spielerinnen-Basis anspricht. Ich glaube, das haben sie gedacht, dass das vielleicht auch über den Namen Don't Not so ein bisschen funktioniert, aber ich glaube, da geht es schon so ein bisschen auseinander von den Spielern oder Spielerinnen, die Life is Strange gespielt haben oder halt Vampir, was ja auch nicht so erfolgreich war.
Genau, ja? Und Remember Me ja auch nicht. Und genau das ist es. Und ich glaube, die Kernfans von Don't Not sind die Life is Strange-Fans. Und wenn die ein neues Life is Strange raushauen, es kommt ja jetzt demnächst nochmal eins, das wird wieder gehen wie geschnitten Brot. Kannst du dir absolut vorstellen. Aber hier ist es halt so, das ist halt nicht deren Kernkompetenz. Und das macht es halt für die eigenen Fans schon wieder schwierig. Ich glaube, dass viele Leute, die Tammy Y und Life is Strange lieben, Banishers einfach nicht angefasst haben, weil sie gesehen haben, das ist ja ein Action-Titel. Aber du wolltest noch was anderes sagen.
Ja, also das ist so für auf jeden Fall der eine Punkt. Und der andere Punkt, ich glaube schon, dass das Spiel, wenn du es, wir haben jetzt gesagt, 78 Metacritic ist ein guter Wert, ist es auch. Aber das ist so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen im Niemandsland. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel schon wenig Werbung machst, ja, und du hast ein Spiel, das nur eine gute Wertung bekommt, also einen Wertungsschnitt von 78. Das fällt halt dann auch nicht auf. Du müsstest da schon dann so 97, 98, also so über die 90 irgendwas haben, damit du da auch die Leute auf, plötzlich aufmerksam werden. Weil wenn du jetzt auf Metacritic, angenommen bist du Spieler, Spielerin, du gehst auf Metacritic, guckst dir an, so die bestbewerteten Spiele, da musst du ein bisschen scrollen bis zu Banishers. Ja. Und
selbst wenn es rauskommt und dann bei ganz neu in der obersten Zeile steht, wenn da halt 78 steht, das ist halt für viele Leute schon ein Ausklusscriterium. Ich persönlich finde 78 viel zu wenig. Ich hätte eher gesagt 88, 89 ist fair. Und dafür halt, aber ich meine, das ist genau das Problem mit diesen ganzen Wertungen. Wenn du überlegst, wie hoch die letzten zwei God of War hochgejazzt wurden, weil ich sage, die wurden absolut massiv overscored. Und hier wurde halt massiv underscored. Und dann hast du genau das Problem, was so Punktwertungen und Prozentwertungen hier super verdeutlicht, weil dann solche Spiele, die es nicht verdient haben, absolut runterfallen. Und deswegen müssen Prozentwertungen abgeschafft werden.
Jawohl. Nein, also bei God of War, da stimme ich dir zu, ist auch bei den ganzen From Software-Spielen. Ja. Ich habe da das Gefühl, die werden per se schon so 10 Punkte höher bewertet als andere Spiele, weil die Fanbasis auch bei den Redakteuren, bei den Journalisten und Journalistinnen viel zu hoch ist und da eine objektive Meinung. Ich meine, die Kritik, die ich so ein bisschen, das hatte ich ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, dieses Spiel, dem fehlt es auch an den spektakulären Set-Pieces, die du auch gut in Werbetrailer so reinpacken kannst. Ja? Also du sagst zwar, es ist relativ abwechslungsreich, ja, jein, würde ich sagen, aber es fehlt halt irgendwie so ein Knaller, irgendwie so eine Action-Sequenz, wo du sagst, das würde ich sehen. Oder also von den ruhigen Momenten kannst du ja nichts nehmen in den Trailer.
Das
geht nicht. Du musst was Großes, was Besonderes reinbringen. Und das ist leider Das hat dieses Spiel nicht. Ja? Das konzentriert sich, wir haben ja auch früher darüber gesprochen, dass weniger mehr ist. Ja? Und das konzentriert sich da jetzt auf einen kleineren Bereich. Ich finde es ein bisschen zu lang dafür, aber es hat halt es will eher so im Detail beachtet werden, als so in der Breite. Ja? Und das ist halt schwierig, glaube ich, das einer größeren Spieler- und Spielerinnen-Gemeinschaft rüberzubringen. Und dann geht so ein Spiel leider unter, wenn da die Werbung und so nicht kommt. Das hat bei Hellblade, hat das wunderbar funktioniert. Beim zweiten schon nicht mehr so. Ein ähnliches Phänomen, da hat man auch kaum Werbung gemacht. Das hat, glaube ich, siebenstellige Verkaufszahlen, aber kann man nie genau sagen, weil es ja auch im Game Pass drin
aber
ist.
Aber da hattest du halt den Riesenaufriss des ersten Teils, der halt auch enorm viel Preise gewonnen hat. Und immer wieder in jeder Aufzählung war der irgendwie dabei. Und davon konnte Hellblade 2 dann halt extrem profitieren. Und du hast hier aber keine IP, die vorher ist. Du hast Singleplayer-Spiele sind immer, haben es immer schwieriger, wenn du vorher, du hast, wie heißen sie, Helldivers genannt. Das ist halt, das ist ein ganz anderes Spiel. Weißt du, das ist so ein schnelles, das, mit Gruppen-Multiplayer, irgendwas hat es immer leichter, weil das können die Leute gut streamen, da sind die Leute sofort dabei, da dauert eine Runde nur so und so lang. Aber wenn du halt so ein Story-Spiel zum Beispiel irgendwie, da muss man sich ja drauf einlassen. Und in unserer heutigen Zeit, wo die jungen Leute leider auch immer kürzere Aufmerksamkeit haben, das ist...
Leute.
Ja, ja, also das ist jetzt nicht abwertend gemeint, überhaupt nicht. Das ist einfach eine Entwicklung, die ist festzustellen, wurde auch immer wieder festgestellt, wissenschaftlich, dass die Aufmerksamkeitsspanne von jungen Leuten immer mehr abnimmt. Das ist einfach Fakt. Das ist nicht keine negative Bewertung. Bitte jetzt nicht mich falsch verstehen. Ich sage nur, es ist so, und dann sind Slowburner einfach schwierig. Und wenn du dann eben nicht diese Killer-Momente hast, ich finde, Banishers hat schon ein, zwei coole Shots und Momente, aber die kannst du auch wieder nicht in den Trailer packen, weil dann spoilerst du die. Und das ist so, als würdest du halt das Staffelfinale von Walking Dead in den Trailer für die Staffel packen. Das geht halt nicht. Und deswegen bräuchte es vielleicht im Laufe des Spiels mehr und früher, damit man sie auch schon im Trailer haben kann. Und dann hast du halt genau das Problem, wenn du sowas wie Don't Not nimmst, die halt in der Vergangenheit schon mit anderen Singleplayer Spielen, die in die Action-RPG-Richtung gingen, nicht so krass erfolgreich waren und oft so mittelprächtig rezensiert wurden, dann greifen die Leute halt noch eher nicht dazu, weil sie dann sagen, naja, die letzten zwei Spiele von denen waren ja auch nicht so geil, ich warte lieber mal ab oder hol's mir mal im Sale oder so. Und genau dann hast du, da kommt so viel zusammen, dass es halt genau diesen Effekt hat, dass es dann untergeht. Und ja, ich finde, wie gesagt, es hat es nicht verdient.
Naja, am Ende hast du eines der besten Spiele, die dieses Jahr niemand gespielt hat.
Ja.
Und was diese Spieler und Spielerinnen verpasst haben, klären wir jetzt im kleinen Spoiler-Part, weil wir wollen noch mal auf die unterschiedlichen Enden eingehen.
Natürlich das Mysterium aufklären.
Dieses Spiel hat und dann deswegen sage ich jetzt Spoiler, Spoiler, Spoiler. Wir blenden unseren, was weiß ich, unseren Clip, unseren kleinen Jingle ein.
Ich hoffe, ihr wisst alle da draußen, was für ein Jingle das ist. Wenn nicht, dann seid ihr keine echten Gamer.
Ja, also ein Spoiler jetzt, ein Spoiler-Part, die Enden von Banishers. Genau. Lara, was gibt's denn da?
Also zum Ersten würde ich gerne das Mysterium aufklären. Also was ist denn dieser Nachtmar und warum ist er überhaupt mit seinem Fluch da? Und es stellt sich halt immer mehr raus, dass alle die Leute, die in diesem New Eden wohnen oder gewohnt haben, die irgendwo was auch zu sagen hatten, sei es jetzt der Bürgermeister, sei es der Polizeichef, sei es eben auch der Priester, sei es der Händler, alle, die irgendwie in diesem Dorf waren, die haben ein Verbrechen begangen, gemeinsam als Gesellschaft. Denn es gab eine Lehrerin und die hat unterrichtet und die war halt so ein bisschen, naja, die hatte eine starke Meinung und war vielleicht auch nicht so starr und hat nicht so an veraltete Strukturen geglaubt und hat so unterrichtet, wie sie es für richtig hielt. Und dann gingen ein paar Sachen schief im Dorf oder es gab mal einen kleinen Ernteausfall und wie es so ist, wurde sie als Hexe bezichtigt. Und das hat sich immer weiter fortgetrieben. Sie wurde dann auch verhaftet, angeklagt und hingerichtet. Wie es für eine Hexe sich gehört. Ich glaube, sie wurde sogar auch verbrannt. Und das findet man irgendwann raus und das macht das Ganze halt komplexer, weil du dann eigentlich etwas vernichten sollst oder bekämpfen sollst, was im Recht ist. Und da geht es nämlich genau um Recht, Unrecht, Vergebung und Rache. Weil die Deborah heißt sie, die Lehrerin, die ist halt nach ihrem Tod als Nachtmar wiedergekommen und hat den Fluch über das ganze Land da gelegt. Und eigentlich hat sie vollkommen recht damit und die Leute müssen bestraft werden. Aber so wie sie es halt macht, leiden halt alle darunter und es ist nicht richtig. Und natürlich hängt das auch mit deinem eigenen Elend zusammen, weil du musst sie trotzdem besiegen und irgendwie vertreiben, austreiben, damit du eben an Antheas Körper kommst. Und jetzt kommen die verschiedenen Enden. Also, es gibt ja grundsätzlich zwei Wege, haben wir ja schon gesagt, den Eid, dass du ihr hilfst, aufzusteigen, in den Himmel zu kommen quasi, oder den Eid, dass du sie wiederbelebst. Wenn du jeweils deine Eide brichst, wenn du sagst, du versuchst sie wiederzubeleben, hast aber nicht genügend Leute getötet, dann scheitert das Ritual, um sie wiederzubeleben. Deborah übernimmt wieder die Kontrolle, obwohl du sie schon besiegt hattest, und schickt Raid in einen Time Loop wieder zurück an die Stelle, wo er aus den Fluten gezogen wird von Zika, die sich übrigens auch als Hexe rausgestellt hat oder Hexenanwärterin. Es gibt nämlich wirklich eine Hexe in der Gegend, die aber viel kräftiger und eine mehr oder weniger positive Hexe war, die aber eben nicht, wurde nicht rausgefunden wurde, wer sie ist, und die hat sich halt smarterweise auf eine Insel zurückgezogen. Deswegen hatte die Gesellschaft dann eben auch eine falsche Person bezichtigt. Auch die Hexe hat so ein bisschen Mitschuld daran, was passiert ist quasi. Dann startet dieser Time Loop von neuem und du fängst das Spiel wieder von vorne an, weil du hast nämlich dann auch alles vergessen. Das passiert, wenn du beide Eide brichst. Egal, welchen Eid du ablegst, wenn du nicht genügend Leute tötest oder wenn du zu viele Leute tötest, je nachdem, wie rum du dein Versprechen abgegeben hast, bezichtigt sich dein Deborah als Verräter und Eidbrecher und schickt dich wieder zurück.
Wobei, da kurz einhaken, weil das Ende habe ich jetzt nicht, wenn du hast gesagt, dann fängt wieder alles von vorne an. Du fängst dann aber das Spiel nicht von dieser Stelle an, oder? Das endet damit quasi in der letzten Sequenz, dass er da am Strand sitzt und dann ist das Spiel vorbei. Also du fängst dann nicht an, das Ganze nochmal neu zu spielen.
Nee, klar, aber das könntest du quasi. Also wenn du dann sagst, ich spiele das nochmal neu, dann könntest du an der Stelle einsteigen quasi.
Ah, okay.
Das ist dann sowas wie New Game Plus, okay, mehr oder weniger. Und wenn du deinen Eid durchziehst, dann gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, die Eidbrecher sind halt die beiden schlechten Enden. Dann müssten die anderen drei ja die drei guten Enden sein. So einfach ist es auch hier nicht. Wenn du den Eid abgelegt hast, sie wiederzubeleben und dann genügend Leute auch fälschlicherweise umgebracht hast oder halt auch nicht fälschlicherweise, manche haben es vielleicht auch verdient, dann scheitert das Ritual nicht, du schaffst es, sie wird wiederbelebt, Deborah ist ausgetrieben, New Eden kann sich erholen, mehr oder weniger, der Fluch ist gebrochen, aber beide tragen schwer an der Last der Erlebnisse. Antea kann so nicht so wirklich die Zeit als Geist hinter sich lassen, und Red plagen halt krasse Gewissensbisse. Und wäre das nicht schon schlimm genug? Antea hat ja in ihrer Geisterform immer mehr und mehr Macht angesammelt und mehr Fähigkeiten erlangt. Und es wird angedeutet, dass sie nach dem Ende, also wenn sie wieder belebt wird, noch nach mehr Macht strebt und dass sie beide auch eher auf so einen dunklen Pfad abgleiten. Wenn wir Antea am Anfang kennenlernen, ist es ja eher so, dass sie diejenige ist, die strikt nach diesem Credo lebt, Tod den Toten, das Leben für die Lebenden. Und wenn man halt dieses Wiederbelebungsritual durchzieht, dass sie dann davon eher abgekommen ist. Also kein so richtig gutes Ende. Für die beiden ein okayes Ende, weil sie sich wieder haben, weil Red ja auch sagt immer wieder, das ist seine größte Liebe, er kann sie nicht aufgeben. Dann gibt es das Ende, dass du ihr zum Aufstieg verhilfst, aber du hast auf dem Weg dorthin doch ein, zwei Leute umgebracht, sodass das Ritual sie mit dem Aufstieg zwar funktioniert, Deborah wird ausgetrieben, der Fluch ist gebrochen, aber Red ist ein gebrochener Mann und kann sich davon nicht erholen, wandert ziellos umher, findet keinen neuen Ansatz im Leben und das Einzige, was er dann am Ende noch macht, ist zu den Verwandten oder der Familie von Antea zu reisen, die, und jetzt weiß ich nicht mehr genau, ich glaube, es war Haiti, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, oder ein anderer Inselstaat, tut mir leid, fällt mir gerade nicht mehr ein, und der Familie von der Geschichte von Antea und ihrem Ende zu berichten. Also auch nur so ein halb gutes Ende, weil zumindest Antea ja ein gutes Ende hatte, weil sie aufgestiegen ist, aber Red halt nicht. Und das bestmöglichste Ende ist, dass du niemanden umbringst und ihr zum Aufstieg verhelfst. Red kann irgendwann tatsächlich seinen Schmerz über den Verlust überwinden, findet tatsächlich auch eine neue Liebe, bekommt mit ihr Kinder und wird Großvater, trainiert neue Banishers und erzählt die Legende von Antea immer weiter, sodass dass sie quasi immer in den Legenden weiterlebt.
Wobei ich jetzt dieses vorletzte Ende jetzt auch nicht so schlecht fand, weil das ist ja mit der Familie nochmal so connecten, mit ihrer, der Familie das erzählen und versuchen dann gemeinsam die Trauer zu bewältigen, finde ich jetzt auch nicht so.
Nee, aber es wird von der Erzählstimme so dargestellt, als ist Red halt einfach ein gebrochener Mann, der halt jede Lebensfreude verloren hat. Also auch dieses Connecten mit der Familie wird jetzt nicht so dargestellt, als wäre das ein Hoffnungsschimmer für ihn. Aber ja, kann man vielleicht so sehen, wenn man möchte. Aber wie gesagt, zumindest für Antea ist es ein gutes Ende gewesen. Aber ja, das sind die vier möglichen Enden.
Keines dieser Enden ist aber auch so eindeutig super, eindeutig schlecht, was wiederum für das Spiel spricht. Banishers, Ghosts of Eden. Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles über das Spiel erzählt, sogar am Ende diesen kleinen Spoiler-Part, die verschiedenen Enden, die es zu dem Spiel gibt. Wir haben uns schon so ein bisschen Gedanken gemacht, woran es lag, warum dieses an sich gute Spiel jetzt überhaupt nicht so zum Erfolg wurde, den es eigentlich verdient hatte. Wie seht ihr das, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen? Ist Banishers ein Kleinod, dass die Spielewelt einfach nur übersehen hat, oder hat es das verdient? Habt ihr das Spiel überhaupt gespielt, um diese Meinung zu haben? Wir wären daran interessiert, mit euch darüber zu diskutieren. Ich darf mich erstmal hier bei Lara bedanken, dass du hier warst und so ausführlich über Banishers gesprochen hast.
Ja, danke dir.
Ja, und das war's für heute. Wir hören uns wieder beim neuen spannenden Polycast hier auf polygamia.de. Macht's gut und tschüss.
Tschüss. Polycast.